Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Die 199 ist eigentlich eine ganz schöne Zahl. Das ist nämlich heute die 199. Folge. Und der folgt natürlich in der nächsten Woche die 200. Sendung.
Och.
Und das ist eine ganz dicke Nummer, die wir da vorhaben. Da muss man sich schon mal den Wecker stellen, damit man das nicht verpasst. Die 199. Folge.
Es gibt dazu Leute, die machen das am Kalender.
Ach so, naja, gut. Dazu begrüße ich alle Zuhörerinnen und alle Zuhörer. Und möchte sagen, von meiner Seite her, es wird in dieser Sendung, die wird iPhone-frei sein. Denken Sie an die letzte Sendung, da haben wir gerätselt, was war denn da nur los? Denn da hat sich immer so ein iPhone da eingewickelt.
Lieber Herr Kollege, darf ich dich mal ganz kurz unterbrechen? Mhm. Bevor wir zum Nachspann kommen, wollte ich die Zuhörerinnen auch noch begrüßen. Also, liebe geschätzte Zuhörerinnen, lieber geschätzte Zuhörer, ich bin sehr froh, dass ich den Kollegen jetzt mal ganz kurz einbremsen konnte. All dieweil.
Das klingt ja nicht jedes Mal, ne?
Ja doch, mit etwas Brutalität schon. Ja. Aber wenn du die Legalität verlässt, kann ich ja mit der Brutalität anfangen.
Also okay, nochmal zum iPhone. Denn das hat uns ja wirklich überrascht, dass wir da in der Leitung im Kopfhörer ein Telefon haben klingeln gehört. Und wir wussten nicht, du bist sogar rausgegangen und hast geguckt, ob hier auf dem Dach da eine große Antenne ist.
Ich habe sogar hier oben drüber, da war ein Fenster auf, da guckte eine junge Dame raus und da habe ich die Chance genutzt und habe sie gefragt, ob sie irgendwie ein altes Telefon hat, was so rappelt.
Ja, aber okay, und dann hat ein Zuhörer uns eine E-Mail geschickt und er hat auch recht
gehabt. Er hat eine Nachricht per E-Mail geschickt
und hat gesagt, das war übrigens ein iPhone, was da geklingelt hat. Er hat das wohl an dem Klingelgeräusch gehört, dass das nur von einem iPhone sein könnte.
Und
es hat sich herausgestellt, dass ich hier einen Haufen Papier hatte, hier im Studio, und da mittendrin lag das iPhone. Wir haben es realistisch nicht über den Kopfhörer gehört.
Doch, wir haben es nur über den Kopfhörer gehört.
Wir haben es nicht in Realita gehört, weil wir die Kopfhörer auf hatten, das dämpft nun ein bisschen und da sind wir drauf reingefallen.
Ja, du siehst also, die Mikrofone sind besser als unsere alten Ohren.
Ja, und es war gerade in der Zeit, wo das da dauernd klingelte, dass jemand angerufen hat, dass der Gesprächspartner...
Och, und ich dachte, das klingelt so.
Nein, dass der Gesprächspartner irgendwie mit uns sprechen wollte, den wir vorhatten zu nehmen. Aha. Und da hat die 6-mal angerufen in der kurzen Zeit und hat immer gedacht, ich muss doch da durchkommen. Das war der Grund, weshalb wir da so schon vermutet haben, wir würden abgehört werden.
Also der langen Rede, kurzer Sinn. Der Kollege Back hat mal sein Telefon wieder nicht ausgeschaltet, wusste nicht, dass es hier liegt, wusste nicht, dass es eingeschaltet war, hat ein Gewusel Papier da drauf gelegt und deswegen haben wir hier nun die schlimmsten Befürchtungen gehabt, obwohl ja der böse Wolfgang gar nicht mehr dafür zuständig ist.
So, jetzt haben wir aber den lieben Heinz bei uns wieder im Studio, den Wolfgang HC.
Und danach werden wir auch nochmal mit dem Peter Welchering sprechen, denn da gibt es ein paar neue Entwicklungen bezüglich von Botnetzen. Wie man in Deutschland sich vorstellt, sowohl privatwirtschaftlich wie auch vom BSI aus, dass man gegen diese Botnetze vorgehen kann.
Ich glaube, es wird doch mal Zeit, dass da was passiert.
Ja, so. Dann fangen wir einfach mal an mit dem Peter Welchering. Hallo Peter, bist du schon in der Leitung?
Ja, ich bin schon in der Leitung und warte hier. Hallo nach Köln.
Ja. Hast du das letztens mitgekriegt mit diesem Klingeln da, wie wir da überwacht wurden?
Ja, das war dann aber nicht mal der liebe Thomas und erst recht nicht der böse Wolfgang. Ne? Also es war keiner.
Schön, dass wir die alle mit Vornamen bezeichnen können. Das sind ja richtige Dutzkumpels
uns. Wir wissen ja auch gar nicht, über wen wir sprechen. Es gibt ja so viele Thomasiusen und so Wolfgänger und so.
Ja, Botnetze, erklärt das so einfach mal.
Also ein Botnetz.
Findet denn da statt?
Ein Botnetz, das können wir mal ganz kurz sagen. Das sind also gekaperte Computer, die mit irgendwelchen Fremdprogrammen bestückt sind und fernsteuerbar sind und dann quasi als Spam-Schleuder dienen.
Und das sollen ja Millionen Stück sein weltweit. Und es kann auch der eigene Computer betroffen sein, ohne dass man es weiß, dass dieser Computer so einen Blödsinn macht.
Peter, wer will denn jetzt vorgehen gegen diese Botnetze und wie?
Ja, also vorgehen wollen der Verband der Internetwirtschaft ECO und das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Die haben nämlich ein Papier vorgelegt, ein Konzept, was man gegen diese Botnetze machen kann. Und da haben sie vorgeschlagen, man möge doch bitte eine Beratungsstelle, die dann von der Bundesregierung auch unterstützt wird, ins Leben rufen. Und diese Beratungsstelle, die soll gleich mehrere Aufgaben wahrnehmen. Zum einen soll sie so eine Art Computer-Notfallteam unterhalten. Also bei Virenbefall oder eben wenn ich feststelle, da werden Botnetze aufgebaut oder ich stelle fest, irgendwas passiert auf meinem Rechner, dann kann ich mich als Rechneranwender eben an diese Beratungsstelle wenden, bekomme von denen dann Beratung fernmündlich, was ich tun kann, bekomme von denen aber unter Umständen auch einen sogenannten Sicherheitscode, mit dem ich auf eine Webseite gehen kann und da kann ich mir dann Software, um dieses Botnet zu bekämpfen oder um den Virenbefall eben wegzubekommen, herunterladen und dann auch einsetzen. Und wenn das nicht funktioniert, dann soll unter Umständen, so wird im Augenblick diskutiert und so steht das auch in diesem Konzept, auch es ermöglicht werden, dass eben Spezialisten dieser Beratungsstelle auf meinen Rechner gehen und da ein bisschen aufräumen. Das ist so im Groben das Konzept und das hat natürlich zu Diskussionen geführt.
Zu welchen? Datenschutzmäßigen oder?
Eine Diskussion war beispielsweise, es sollen alle Provider mit ins Boot geholt werden. Das soll also eine rein privatwirtschaftliche Veranstaltung werden, sodass keine Gesetze dafür verabschiedet werden müssen. Aber das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik soll da eben auch in irgendeiner Weise mitmachen. Wie genau, das ist eben noch nicht klar. Und das Zweite, die Bundesregierung soll auch irgendwie mit im Boot sein, zumindest ein bisschen Geld geben.
Ach so, wenn jemand auf den Rechner kommt, dann sollen die mit im Boot sein, oder?
Ja, mit dem Botnetz. Soll das auch was kosten, die Bekämpfung?
Nein, diese Bekämpfung, die soll kostenlos sein, aber es wird darüber diskutiert, inwieweit es denn verpflichtend ist, also inwieweit beispielsweise dann die Provider, die Internetprovider, in ihre Verträge aufnehmen sollen. Wenn irgendwelche Dinge passieren, dann musst du, lieber Internetkunde, erstens diese Beratungsstelle anrufen, zweitens musst du von einer Internetseite, von einer Webseite, von einem Server bestimmte Programme zur Bekämpfung von Schadsoftware runterladen und drittens musst du auch der Beratungsstelle die Erlaubnis geben, auf deinen Rechner zu gehen und da eben nachzuschauen, was denn da konkret los ist. Also, und wenn man das von vornherein in die AGBs schreibt, in die Geschäftsbedingungen, dann wird es natürlich ein bisschen problematisch.
Das ist die Frage, ob man das überhaupt reinschreiben kann, denn das hört sich ja nun wirklich fast nach diktatorischen Maßnahmen an, was man sich da so ausgedacht hat. Die große Frage ist natürlich, ob es überhaupt denkbar ist, dass man die Privatwirtschaft auf den eigenen Rechner lässt, wie auch immer. Außerdem macht man damit natürlich den ganzen Herstellern von Anti-Schadsoftware massiv Konkurrenz, die ja auch solche Beratungen haben. Und es ist die Frage, ob da, wo die Bundesregierung mit drin ist, auch die Fach- und Sachkompetenz, in den letzten Jahren wurde ja bewiesen, dass da keine existiert, vorhanden ist, die so etwas erkennen und auch steuern und regeln kann. Frage ist ganz klar, ist so etwas denkbar, möglich aus der rechtlichen Sicht heraus? Und zweitens, muss denn so etwas überhaupt so kompliziert aufgebauscht werden?
Ja, ist eine gute Frage. Ne? Im Bundestag wurde das auch schon diskutiert. Es haben sich gleich mehrere Mitglieder des Bundestages zu Wort gemeldet, übrigens über alle Parteigrenzen hinweg. Das muss man auch mal sagen. Und die Kritiker aus unterschiedlichen Bundestagsfraktionen, die haben eben festgestellt, dass zum einen, sag doch mal genauer, liebe Leute, die ihr das konzipiert habt, eben BSI und ECO, wie ihr da überwachen wollt. Beispielsweise so eine systematische Überwachung des gesamten Datenverkehrs, um Schadsoftware aufzuspüren, das sei problematisch, wurde in dieser Debatte gesagt. Zweitens, irgendwelche Zwangsmaßnahmen, auch wenn ein Virenbefall festgestellt wird, das sahen dann in dieser Diskussion die Mitglieder des Bundestages auch ein bisschen kritisch und sagten, das können wir so eigentlich nicht machen, wir wollen wirklich Freiwilligkeit hier haben und diese Freiwilligkeit kann auch nicht daran bestehen, dass beispielsweise Provider in ihre allgemeinen Geschäftsbedingungen dann reinschreiben sollen, du stimmst aber sozusagen einer Zwangsbegehung deines PCs zu, wenn der Verdacht auf Virenbefall oder auf Botnetz-Zweckentfremdung vorliegt.
Ja, Privatwirtschaft, das muss man sich mal vorstellen. Ja. Wenn das nun wirklich von einem Gericht angeordnet würde, zur Abwehr von Schäden für die Allgemeinheit, könnte ich das verstehen. Aber dass ich unterschreiben soll, wenn ich bei einem Provider, der an mir verdient, dessen Kunde ich bin, dem erlauben soll, dass er auf meinem Rechner rumspaziert, da fasse ich mir an den Kopf und sage, wer denkt sich so einen unglaublichen Mist einfach aus? Die Provider selbst, die haben es doch in der Hand und könnten, muss man sagen, die sind ja nicht die Urheber dieser Idee, könnten feststellen, wenn von meinem Rechner Spam ausgeht und könnten mir doch dann mitteilen, pass auf Junge, hier so und so und vielleicht Vorschläge machen. Geh mal zu dieser oder jenen Firma, lad dir mal deine Software runter und lass mal deinen Rechner inspizieren. Oder geht das nicht?
Ja, bis zu diesem Punkt ist der Vorschlag ja auch sehr positiv aufgenommen worden, den ECO und Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik da gemacht haben. Wenn es eben über diesen Punkt hinausgeht, und da haben die sich so ein bisschen verklausuliert geäußert, also beispielsweise war auch von Zwangssperrungen, wenn ein Rechner eben Virenbefall hat, die Rede. Da gab es dann ganz harte Kritik und dann hat sich eben ein ECO-Projektleiter etwas unglücklich geäußert. Der meinte nämlich oder wurde in der Presse mit der Äußerung zitiert, naja, wer im Netz ohne Virenschutz unterwegs sei, der gefährde eben den Internetverkehr. Und das sei ja vergleichbar mit der Verkehrsgefährdung, der sich ein Autofahrer dann etwa mit kaputten Bremsen schuldig mache. Also da müsse man doch dann was tun. Und aus solchen Äußerungen ist eben dann interpretiert worden, dass Zwangsüberprüfungen und Zwangssanktionen angedacht seien. Der ECO-Verband wollte diesen Verdacht dann aus der Welt schaffen, aber dann haben die nur den Hinweis gegeben, die Beratungsstelle sei eine rein privatwirtschaftliche Initiative der Provider zur Unterstützung, wenn das denn durchkäme. Und eigentlich haben sie mit diesen unklaren Äußerungen dann eigentlich noch für mehr Spekulationen gesorgt als vorher. Es gibt inzwischen übrigens auch ein paar Rückmeldungen von Providern, die sagen, also das sehen wir jetzt kritisch, da sind wir erstmal nicht im Boot, macht das bitte, wenn ihr das machen wollt, erstmal ohne uns. Da haben wir doch arge Bedenken, was Datenschutz angeht und was Akzeptanz beim Kunden betrifft.
Peter, du hast am Anfang gesagt, dass die Bundesregierung da auch ein bisschen mitmischen will. Mit welchem Ministerium haben wir es denn jetzt zu tun? Nicht mehr von den Laien?
Staatsschutz.
Von dann? Messier oder?
Ja, zum einen natürlich das Bundesinnenministerium, denn das BSI ist dem ja nachgeordnet als Behörde. Ja. Aber dann hat sich auch das liberal geführte Wirtschaftsministerium zu Wort gemeldet,
Brüderle,
und gesagt, oh, ja, Brüderle. Oh, also ähnlich persönlich das Ministerium. Ja. Oh, haben die gesagt, ganz wichtig, muss man ja auch was machen. Ja. Und diese Botnetze sind ja auch eine Gefahr. Gut, dass es so eine Initiative gibt, müssen wir mal weiterschauen. Das Problem bei diesen Initiativen ist natürlich, wenn die so unklare Konzepte haben, dann ja führt das eben auch zu genau diesen Spekulationen. Und deshalb muss man erstmal ECO und BSI auffordern, macht mal wirklich ganz klar, was ihr beispielsweise an Überprüfungsmaßnahmen, was Virenbefall und was Botnetzaktivität im Internet angeht, wirklich machen wollt. Beispielsweise systematische Überwachung von Datenpäckchen. Wie sieht die denn aus? Ist damit etwa gemeint, dass ich dann wirklich, um Botnetz herauszubekommen, alle Datenpäckchen erstmal filtere? Das würde etwa zu weit gehen. Oder ist damit gemeint, dass ich auffällige Spam-Aktivitäten einfach rein statistisch bemerke und dann eben reagiere, das wäre etwa von den meisten wohl noch akzeptiert.
Also mein Vorschlag wäre ein ganz, ganz anderer. Unsere Regierung möge sich doch bitte mit einem bekannten, berühmten, berüchtigten Suchmaschinenbetreiber in Verbindung setzen. Auch der hat einen E-Mail-Dienst und der liest ja nach eigenem Bekunden, maschinell natürlich, alle Mails mit und könnte somit dieses Problem ganz schnell beseitigen und könnte dann möglicherweise auch direkt eingreifen. Also ich denke, das hat viel, viel mehr Zukunft, als wenn wir uns Gedanken darüber machen, wie wir sowas frei, ungezwungen und durch Aufklärung der Bevölkerung hinkriegen.
Aha.
Ja. War ganz ehrlich, ja.
Du redest um die zwei O's rum, oder? Dein Google immer das. Jetzt habe ich auch schon Google. Die kriegen übrigens ganz schön was so an Gegenwind, ne, im Moment.
Ja, sie kriegen ein bisschen Hauer, das ist wohl richtig, aber das wird sich wahrscheinlich ändern in den nächsten Jahren, wenn sie dann irgendwann mal. Aber das ist ein anderes Ding, das wollen wir ja nächste Woche in der nächsten Sendung besprechen. Dabei geht's aber nicht um Google, wie du zu sagen pflegst, oder um Google, wie der gebildete Mensch sagt.
Jetzt dreht er das einfach um.
Sondern
unglaublich,
der Mann. Da geht es um eine ganz andere Suchmaschine, aber das ist eben Zukunftsmusik. Peter, dein Vorschlag, wie kann man es denn wirklich gut und schnell und praktisch lösen, dieses Problem?
Man kann so eine Beratungsstelle einrichten, da gibt es viele Gründe, die dafür sprechen, nur sollte die dann sehr klare Kompetenzen bekommen und diese Kompetenzen dürfen nicht sein, Zwangssperrungen oder Zwangsdurchsuchungen zu machen. Diese Kompetenzen müssen allein in der Beratung liegen und diese Kompetenzen müssen allein in der Beobachtung des Datenverkehrs zu rein statistischen Zwecken liegen, also keine inhaltliche Überprüfung, keine Deep Packet Inspection oder ähnliche Methoden, die dann angewendet werden könnten. Dann ist es sehr verdienstvoll, dann kann es zu mehr Sicherheit führen. Immer wenn es darüber hinausgeht, dann sehe ich ein großes Datenschutzproblem.
Also ich könnte mir vorstellen, dass ich einen Berater, wenn der mich anruft, dass ich dem Rede und Antwort stehe. Und wenn ich sehe, was der macht und er mir erklärt, was er da macht, würde ich sogar zulassen, dass er es macht.
Du meinst, du siehst alles, was er macht?
Ja, also sagen wir mal, so ein Teamviewer, das ist ja eine schöne Sache.
Okay, Peter, schönen Dank für diese Informationen. Ich denke, das kriegen die genauso wenig auf die Reihe wie die anderen Sachen, die sie in der vergangenen Legislaturperiode versucht haben hinzukriegen. Und mach mir da keine großen Gedanken darüber. Allerdings auch keine Hoffnung, dass wir die Botnetze in den Griff kriegen. Dankeschön.
Ja, das sieht leider so aus. Danke nach Köln.
Es gibt Dinge, die eigentlich nicht vor Weihnachten hingehören, die gehören eigentlich in die Karnevalssendung. Sollten wir eigentlich auch so machen, sowas zum Rosenmontag. Aber fangen wir doch mal an. Stellen Sie sich vor, Ihre liebe Familie kommt jetzt zu Weihnachten zusammen. Da kommt auch Ihre Tochter, ist natürlich volljährig, vielleicht hat sie schon Kinder und so. Und die sagt, du Papa, ich muss mal gerade nach meinen Mails gucken. Klar, mach doch. Und dann geht sie da hin. Dann lädt sie sich aber auch noch irgendetwas runter von irgendeinem Rapper, wenn Sie wissen, was ich meine. Und dem gefällt das aber nicht. Und der meint, das sei so nicht in Ordnung. Und zeigt den Vater an.
Der Rapper.
Ja, ja. Weil er ja das Equipment da zur Verfügung gestellt hat und so. Und dann sagt der Vater, hör mal, Kinder. Also, ich lese dir jetzt mal vor. Der Beschuldigte weigert sich, da nicht er für die Verletzungshandlungen verantwortlich sei, sondern seine volljährige Tochter. Es könne von ihm nicht erwartet werden, seinen rechtlich mündigen Nachwuchs permanent zu überwachen. Der Rapper beantragt daraufhin eine einstweilige Anordnung gegen den Vater, die auch erlassen wurde. Der Vater wiederum erhob dagegen Einspruch und forderte die Aufhebung der einstweiligen Anordnung. Soweit so gut. Jetzt würde jeder normale Mensch oder jeder Mensch, der ähnlich denkt wie ich, ob ich weiß ja nicht, ob ich normal bin, würde sagen, ha, lacht der Richter und sagt, was will der Typ denn eigentlich? Volljährige Tochter geht an Computer. Aber in einem Verfahren des Düsseldorfer Landgerichts gab man dem Rapper Recht. Das jetzt bekannt gewordene Urteil, Aktenzeichen AZ 12.0.134/09, nahm das Gericht unter Berufung auf ein Urteil des Oberlandesgerichtes Düsseldorf den Vater als Störer in Haftung, weil er die neue Gefahrenquelle, das heißt den objektiv für Dritte nutzbaren Internetzugang vorgehalten und dem Verletzer seiner Tochter zur Verfügung gestellt hat. Das allein würde aber noch nicht genügen. Das Gericht unterstellte deshalb eine Pflicht dahingehend, dass er von der mit seinem Willen erfolgten Nutzung seines Internetzugangs die betroffenen Familienmitglieder zumindest auffordert, Urheberrechtsverletzung mittels seines Computers und Internetzugangs zu unterlassen. Ich weiß nicht, ob dieser Richter noch in Freiheit ist.
Ich habe geträumt, den hätten sie entlassen, den hätten sie pensioniert ohne Bezüge. Und hätten ihn rausgeschmissen, ganz einfach.
Also das muss man sich nur wirklich mal vorstellen. Also wenn ich jetzt zu Weihnachten meinen Sohn unser Auto leihe, wenn er irgendwo hinfahren will, dann werde ich mir vorher Fragebogen von der Fahrschule holen. Dann muss er bei mir die Prüfung nachholen. Nochmal, damit ich dann auch dem Gericht gegenüber sagen kann, falls irgendetwas passiert, ich habe alles getan und ich kann da gar nicht mitgestört haben.
Genügt es auch, an den Computer so ein Schild zu hängen, wo drauf steht, bitte keine illegalen Dinge runterladen oder so?
Ich habe nach wie vor großes Vertrauen in unsere freiheitlich-demokratische Rechtsordnung, ja, und vor allen Dingen in unsere Richter und die Unabhängigkeit unserer Richter. Und ich glaube, dass das bald Geschichte ist, und zwar witzige Geschichte.
Kann der Einspruchsrecht, also?
Ja, ja, klar.
Aha. Gut. Wir helfen ihm, wenn er Probleme hat.
Absoluter Unsinn, und so möchte ich gerne noch weitermachen. Hallo Heinz Schmitz.
Hallo.
Wegen des Blödsinns.
Vielleicht mal sehen, was er heute vor Weihnachten mitgebracht hat. Vielleicht irgendein Geschenk, was auch mal lustig ist.
Nein, keine Geschenke.
Digitale Weihnachten?
Also ich muss ganz, darf ich verraten, Heinz, du hast heute schon Geschenke verteilt bei uns.
Ja, aber Musik? Die ist nur für euch, das ist nur für euch. Mhm. Das war die Weihnachts-CD, die wir selber eingespielt haben.
Bei mir auf der CD steht Rheuma drauf. Leidest du darunter?
Das T hast du übersehen, das heißt Träuma.
Träuma?
Ja. Wir waren ja schon mal damit in der Fernsehsendung mit, aha, der Band, und wir haben eben eine Weihnachts-CD gemacht.
Aber da war er ja nicht da. Da hat er ja Urlaub gemacht.
Ach, oder der so. Macht ja immer Urlaub. Ja.
Deshalb meine ich Rheuma.
Ja. Weihnachten. Was hat Weihnachten mit dem CC2 zu tun? Ich meine, außer den Geschenken, die du mitgebracht hast.
Ja, man muss sich mal überlegen. Also ausschlaggebend dafür war an sich mein Navigationssystem. Susi, so nenne ich es, und ich, wir haben immer so Dispute. Letztes Mal auf der Autobahn sagte denn das Navigationssystem, bitte den Kreisverkehr in der zweiten Ausfahrt verlassen.
Auf der Autobahn?
Auf der Autobahn. Mhm. Und da habe ich so gedacht, der Weihnachtsmann ist seit Jahrhunderten unterwegs. Wie navigiert der? Wie findet der die richtigen Adressaten? Der kriegt also seine Wunschzettel, da müssen wir gleich auch noch drüber reden. Der kriegt also seine Wunschzettel und verteilt die Geschenke. Also der Back kriegt ein neues Auto.
Er hat doch gerade eins.
Na gut, der kriegt ja eine Heizung fürs Auto. Oder
kann ich gebrauchen bei dem Wetter, ja. Ja.
Aber auf jeden Fall kriegt der Weihnachtsmann das gebacken.
Der kriegt das, ja. Und der fährt dann rum mit seinen Rentieren und seinem Schlitten und punktgenau kommt das richtige Geschenk zum richtigen Mann.
Also hat er doch ein Navigationssystem.
Wie navigiert er? Da habe ich mir überlegt. Und Das Schöne ist ja, wenn er ein Navigationssystem hat, oder sagen wir, das Dumme ist ja, wenn er ein Navigationssystem hat, das seit Jahrhunderten so zuverlässig arbeitet, warum vermarktet er das nicht?
Da gab es ja noch gar kein GPS.
Nein, das gibt es seit 1995.
Machen wir jetzt eine andere Sendung?
Aber es kann auch, ich meine, es könnten ja die klassischen Sachen sein, so die Seeleute haben früher dann mit Kompass und mit Sextanten, da sind die über die Meere gescheppert, aber die waren nicht so zielgenau. Weihnachtsmann mit
Sextant auf dem Rentier, das ist auch,
ja. Ja, vor allem, ich muss mir überlegen, der Kolumbus wollte ja nach Indien und hat Amerika dabei entdeckt.
Wir könnten doch eigentlich unseren Kollegen Wolfgang Rudolf fragen, denn er hat ja viel damit zu tun, denn Rudolf the Red-Nosed Reindeer ist doch von dir, ne? Das bist du doch.
Bin ich ein Rentier?
Weder das noch hat er eine rote Nase.
Also hab ich vier Beine?
Rudolf the Red-Nosed Rentier.
Rentier?
Ja.
Ah ja, okay. Bei mir ist das ein Rentier. Ja.
Also, das ist eine Sache. Die andere Sache ist die Wunschzettel. Wie geht denn das? Hat sich jetzt mal einer überlegt? Früher hat man immer Briefchen geschrieben, aber wir haben ja mittlerweile eine Bevölkerung von 7 Milliarden Menschen ungefähr.
Die schreiben an das Christkind.
Die schreiben alle an das Christkind, an Weihnachtsmann, wie auch immer heißt.
Ich und weiß ja, wo der wohnt.
In Engelskirchen, ja.
Nein, in Rovaniemi.
In wo?
Rovaniemi, in Finnland.
Ach so. Ja.
Ganz oben.
Ach so,
nicht am Polarkreis. Ich habe den besucht.
Okay, ja. Und hast du die Zettel, die ganzen Wunschzettel gesehen?
Ja, ich habe die gesehen, tonnenweise.
Gut, jetzt kommen die ganzen Wunschzettel rein. Das ist ja nun eine Masse Zeug. Werden die gescannt? Hat er einen Klarschriftleser, der auch diese Handschriften, selbst meine Handschrift, lesen kann?
Also diese Frage, Heinz, ist ja obsolet. Der macht das ja seit Jahrhunderten, wie wir wissen. Ja. Und damals gab es keine Scanner und keine Handschriftenleser. Der lernt die auswendig.
Moment, du sagst, die gab es vor Jahrhunderten nicht. Hat er nicht damals schon eine EDV? Haben die nicht eine eigene Software für sowas entwickelt?
In Romagnini?
Ja, vielleicht hatten die schon leistungsfähige Rechner. Und die ganzen Wunschzettel wurden dann über Order Processing gemacht. Ich meine, dass sie das nicht mit SAP machen, ist schon klar. Die werden ja nie geschenkt.
Aber jetzt doch, oder? Jetzt doch SAP.
Nein, das glaube ich nicht.
Na gut, aber welche Lösungen gäbe es denn da? Also ich weiß, der ist ja da unter der Erde, in einem Berg da drin. Und,
ja gut, alle sicheren Rechenzentren sind unter der Erde.
Und das Ding ist auch riesengroß da? Ja.
Ach, meinst du, die hätten da ein Rechenzentrum da unten drin?
Aber mit welcher Technologie, wenn die schon Jahrhunderte
alt ist? Haben die PC-Technologie, Apple, Sun, IBM, was haben die denn da? Oder haben die was Eigenes?
Die haben was Eigenes.
Müssen sie.
Eigene Prozessoren haben die vielleicht. Dann wieder die Frage, genau wie beim Navigationssystem, warum wird das nicht vermarktet?
Vielleicht ist das Parallelprocessing, was da passiert.
Naja, 7 Milliarden parallele Prozesse, die laufen.
Ja, ich finde das gut. Mhm.
Man könnte das dann ja noch optimieren, ne? Fast 30% der Weltbevölkerung hat heute Zugang zum Internet. Mhm. Da könnte man auch dieses umständliche Schreiben der Wunschzettel und dann hinschicken. Gut, die Post hat dann auch noch was zu tun. Und dann hinterher einscannen und dann Klarschriftleser drüber und dann kommen dann vielleicht Fehler rein. Sollte man vielleicht direkt per online machen.
Ja, ich glaube aber, wenn der Weihnachtsmann nun wirklich seit Jahrhunderten da die Technologie hat, wahrscheinlich ist das Internet als Spätgeburt da gar nicht protokollkompatibel dazu.
Aber dann wüsste ja wenigstens Google, was wir uns wünschen.
Google weiß das.
Wenn wir das online machen,
du kriegst das auch geschenkt, wenn du das bezahlst.
Das ist eine gute Idee. Mhm. Also sollte man anregen.
Ja, ne?
Hat der Weihnachtsmann vielleicht Google erfunden?
Nein, das ist ein netter Kerl, das glaube ich. Ach so. Ich meine, mit diesem Online, es gibt ja mit diesen Online-Wunschzettel, gibt's ja, ne? Es gibt also so Social Bookmarking Plattformen wie OneView. Da gibt es einen digitalen Wunschzettel, den kann man ausfüllen.
Und was passiert dann damit?
Den können andere dann einsehen und dir was schenken.
Ah.
Das ist ähnlich wie Hochzeitspaare, die gehen dann in irgendeinen Laden und wünschen sich Aussteuer. Die machen so eine Wunschliste hinterlegen, die.
Ein Hochzeitstisch wird dann
angelegt. Ja, und dann jeder, der vorbeigeht, den gibt ein paar Mark und kann dann dir Geschenke mitgeben, damit man nicht alles doppelt schenkt. Sonst gibt es eben 10 Kochpötte und sowas. Und das geht dann eben auch online mit Weihnachtswünschen. Da kannst du also deine Wünsche oder deine Autoausstattung.
Facebook.
Oder
Facebook.
Aber diese Logistik, die dahinter steckt, wenn dieser arme Kerl, der jetzt am Heiligabend, an einem einzigen Abend, 7 Milliarden Menschen besuchen muss. Ich meine, da steckt ja noch mehr Technologie dahinter. Ja? Wenn ich mir das überlege, innerhalb dieser kurzen Zeit, er muss sie ja nicht nur finden, er muss ja, hör mal, wahrscheinlich hat er auch schon Wurmlöcher da, dass er direkt aus seinem Felsen da heraus in die einzelnen Schornsteine nach Amerika und die einzelnen.
Was mir da auffällt, ist, er muss das Traveling Salesman Problem völlig beherrschen.
Ja, klar.
Wo heutzutage noch Leute mit Schwierigkeiten haben, das auszurechnen.
Ja, vielleicht ist das die gleiche Softwareabteilung, die die Wunschprocessing verarbeitet hat, die das Driving
Könnte sein.
Zum Problem gelöst hat.
Ja. Denn der muss ja überall hin, das muss er optimieren. Ja, ja. Sonst klappt das ja nicht.
Ich meine, es gibt ja noch eine andere Sache dabei, wenn die ganzen Geschenke da auf den Schlitten sind. Da gibt es ja auch Beschleunigungs- und Bremsprobleme. Allein so ein kleiner Öltanker, der ist ja nicht viel drauf, sind nur ein paar Liter Öl drauf, ne? Der wiegt eben ein paar tausend Tonnen, ja. Der hat 42 Kilometer Bremsweg. Da muss man also dienstags anfangen zu bremsen, damit man donnerstags steht.
Hat er denn einen Schlitten mit Motor?
Das ist eine gute Überlegung.
Also ich geh mal davon aus, wenn der nun alle diese Geschenke für die 7 Milliarden Menschen auf seinen Schlitten packt, dann muss der ja auch eine Technologie entwickelt haben, um negative Räume zu transportieren. Ja, dass er also einen kleinen Raum auf dem Schlitten hat, der innen drin irre groß ist, sonst wird er es nicht mitbekommen.
Ja, oder Komprimierung.
Physikalische Komprimierung. Geschenkkomprimierung.
Ja, Zip. Ja, Geschenke-Zip.
Ja.
Geschenke-Zip.
Ja. Also, das sind technologische Sachen, die alle schon anscheinend angewendet werden.
Und wir haben das große Thema Logistik, was so viele Zuhörer mögen, ist beim Weihnachtsmann gut angesiedelt, denn er muss logistisch arbeiten, denn sonst kommt er doch nie gleichzeitig zu den Kindern.
Meinst du, der hätte RFIDs in den Geschenken?
Ich nehme an. Weiß man das? Hat man das schon
mal nachgeguckt? RFID ist eine relativ neue Erfindung und funktioniert ja bis heute noch nicht sauber. Also muss er da auch was Besseres haben.
Mhm.
Man sollte dem Weihnachtsmann wirklich mal sagen, er hat ja das ganze Jahr nichts zu tun.
Ich fahre noch mal hin.
Ja, und dann sei, wenn du ihn triffst, ne, dann sagst du ihm, er hätte ja das ganze Jahr nichts zu tun, er sollte einfach ein Beratungsunternehmen aufmachen und Firmen mit Software, mit Logistik, mit Massennegativräumen und mit Navigation und sowas alles beraten, dann haben wir vielleicht auch mal eine funktionierende Logistik auf der Erde. Dann kommen vielleicht die Postpakete mal an und es geht nicht so, wie dir es jetzt gegangen ist, dass dann ein Paket einfach nicht ankam und man sagte, du wärst nicht herzlich auf Annahme verweigert.
Das war was anderes. Das sind Dinger, die bei der Post wohl häufig vorkommen, wie ich erfahren habe, obwohl ich zu Hause war, obwohl ich dringend darauf gewartet habe, obwohl ich den Briefträger kenne und der mir nie was verweigern würde, obwohl jeder Nachbar etwas annimmt bei uns. Dennoch wurde mir dann geschrieben, du hast die Annahme verweigert. Habe ich angerufen und gesagt, ja, das haben wir jetzt schon oft gehört bei der Post, dass da Sachen zurückkommen, die nie beim Empfänger waren, die Annahme verweigert.
Was war dann da drin im Paket? Hat sich denn gelohnt für den?
Nein, eine Heizung für mein Auto war da drin und zwar eine elektrische von außen, die
ich
man denk, so...
Ach so, siehst du, die könnte ich auch gebrauchen.
Ich denke, er wollte eine Heizung
haben. Ja, die könnte ich gebrauchen. Wenn ich das Paket in die Hände gekriegt hätte,
wäre es weg. Ach, du warst das.
Ach, so langsam kommen wir jetzt dahin.
Du warst das. Ja. Nein, so mit einer Steckdose
Sag mal, von außen. Der Weihnachtsmann, hatte denn technisches Verständnis oder? Das sieht doch gar nicht so aus.
Ja, braucht er vielleicht nicht.
Na, vielleicht hat er eine richtig gute Abteilung, die sowas macht. Eine gute Entwicklungsabteilung. Die haben ja ein paar tausend Jahre Zeit gehabt.
Hat er da Angestellten im Keller da, in dem Felsenhöhle da?
Ja, viele. Ja. Das sind Wichteln, Nissen.
Oh,
Nissen, nicht Nisten.
Nissen.
Ja.
Und dann diese dänischen, wie heißen die? Die Trolle.
Nein, wir sprechen nicht von dir.
Die Trolle. Ich schätze mal, dass das die Trolle sind,
die Trolle, die machen ja eigentlich etwas Negatives. Also das sollte man so nicht.
Ja, vielleicht sind die für die Viren zuständig.
Was? Ach, du meinst, der Weihnachtsmann hat Viren. Da will ich nicht zu Hause haben.
Die Geschenke-Viren.
Nein, was passiert jetzt, wenn die das ganze Order-Processing, also die Wunschzettel-Logistik auf E-Mails umgestellt werden und da schickt einer Viren mit?
Ja, das ist
aber oder es kommt die Denial-of-Service-Attack.
Ja, das ist aber ein Ding.
Sind die denn darauf schon vorbereitet, die Trolle?
Und das ist ja, wenn man da überlegt, dass da die Jugendlichen das machen. Die Kinder, die haben ja viel Ahnung vom Computer.
Ja, ja.
Und die können ja auch so Geschenke-Viren entwickeln.
Ja.
Ist ja irre.
Ja, und was macht man, wenn denn diese Weihnachtsverweigerer, Hacker-Attacken und Denial-of-Service-Attacken fahren gegen dieses Wunschzettel-Processing?
Also ich denke, bei dieser Technologie, die dahinter stecken muss, das müssen ja Quantenrechner sein. Ne? Der muss also mindestens da wirklich einen Rechner haben, der da einige Dutzend Qubits hat zum Rechnen. Anders geht das überhaupt nicht. Ist überhaupt nicht drin.
Ist bestimmt ein biologischer Computer auch, muss man von ausgehen, denn das ist ja schon hunderte von Jahren, dass er damit rechnet. Und das kann nur ein biologischer Computer
sein. Richtig, die Elektrizität kam relativ spät. Er muss auch eine andere Energiequelle haben. Das ist richtig.
Das ist wahr. Die Energiequelle muss er ja auch da unten haben.
Ja,
hat er da auch Licht da unten?
Der hat Licht, ja. Ist zwar dunkel, geht einen langen dunklen Gang darunter, aber
das Licht macht er sich selbst, oder?
Oh, ich habe nicht gefragt, also er sah nicht aus wie ein Glühwürmchen. Aber ich denke, so langsam sollten wir ein bisschen zum Ende kommen. Ich werde nochmal dahin fahren.
Ja, bitte.
Ich werde mir das genau ansehen. Danke. Aber das Einzige, was ich tun werde, nicht mitarbeiten, ich werde mich ihm als Double anbieten.
Und kriege raus, ob er das Licht selber macht. Gut. So, Daumen nach oben.
Ja, dann wünschen wir allen einen schönen Heiligabend, ein frohes Fest.
Und dann am
ein paar ruhige Tage.
Und am 28. die 200.
Also heute in einer Woche die 200. Sendung. Und wir versuchen 200 Minuten hinzukriegen.
Und EBIP.
Und immer ein Licht für den Weihnachtsmann übrig war.
Das war Computer Club 2. Das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph. Technik und Produktion Anja Arp. Eine Internetsendung der Vox Mundi Medienanstalt Köln 2009.